Sodom und Gomorra und Gomorra.
Ich glaube, es ist halt eine große Veränderungsangst. Ich denke, die Leute sind in der Kirche und die, die nicht austreten, sehen halt vielleicht auch nicht so die Gründe, warum andere austreten. Und es sind halt auch immer die lauten Leute, die du hörst.
Sodom und Gomorra und Gomorra.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Sodom und Gomorra, einer 15:30 Folge. Heute wieder mit dabei sind Josh und Benny.
Hallo.
Hallo.
Und ich. Hi.
Hallo Nanni.
Hallo Nanni.
Wir müssen Sie heute extra viel begrüßen.
Oh. Ich hab mal ein 15-Minuten-Thema mitgebracht, und zwar hat neulich das Katapult-Magazin mal eine Übersicht veröffentlicht über die Rügen des Deutschen Presserats. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Rügen ist eine Insel in der Ostsee.
Das haben richtig viele drunter kommentiert, als Leute gefragt haben, was Rügen ist.
Oh Mann.
Genau, also Rügen spricht der Deutsche Presserat aus, wenn halt, keine Ahnung, irgendwie Zeitungen was veröffentlichen, was nicht okay ist. Die sind dieses Jahr auf Rekordhoch, die Rügen. Deswegen schätzt doch mal, wie viele es sind bisher. Stand 8.12.
Dieses Jahr?
Mhm.
Rekord hoch?
Mhm.
Ich habe es auch gesehen.
28.753.
Ist das eine ernst gemeinte Antwort?
Also bei den Medien und Fake News, die mir so über den Weg laufen, glaube ich, ja. Die Frage ist halt, was sieht der Presserat überhaupt als Medium an, das es wert ist zu rügen?
Also es gibt, so wie ich es verstanden habe, verschiedene Sanktionsmittel vom Deutschen Presserat, und die Rüge ist so das Krasseste, was du kriegen kannst.
Dann sage ich 712.
Du hast es gesehen, Josh. Und wie viele waren es?
Weiß ich nicht mehr.
Na, dann kannst du ja mitraten.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube 30 oder so.
73.
73.
Da war schon mit 7 am Anfang gar nicht so schlecht.
Genau, und davon hat...
Und ich mit 30, dann passt es wieder.
Ja, eigentlich haben wir es gewusst.
Ja, wir haben es gewusst.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr gewinnt gar nichts.
Na toll.
Ist jetzt voll nicht schwer, wer hat die meisten Rügen bekommen? Mit?
35.
Ich habe das nicht so genau angeguckt. Ich würde aber sagen, mehr. Wir haben 73 insgesamt. Ich würde sagen, die haben mehr als die Hälfte abgesahnt. Nicht.
Mm-mm.
Sie schüttelt den Kopf. Dann sagen wir 22.
26.
Ja, dann waren wir zwischendrin und wir waren schon wieder richtig quasi.
Zusammen sind wir die Brains.
Ja.
Deswegen müssen auch zwei Männer hier sitzen und eine Frau.
Mm-hmm. Ja, weil ich euch immer die Fakten präsentiert und so schön raten lasse. Ja, das sind lustigerweise Zeitungen dabei, von denen habe ich noch nie gehört.
Ja, das ein Teil sind, glaube ich, einfach so Zeitschriften-Dinger.
Ja, wie Lisa. Keine Ahnung. Kenne ich nicht.
Die Lisa.
Also
steht
Bild.
Gleich neben der Brigitte wahrscheinlich im Regal.
Ja, InTouch hat eine Rüge bekommen. Genau, also Bild hat die meisten, also ganz weiter Abstand. Dreimal der Fokus, dreimal der Nordkurier. Aber ist wirklich alles dabei mit Spiegel, Berliner Zeitung, Münchner Merkur. Was hatte ich vorhin noch gesehen?
Ich glaube, Nordkurier hatten wir doch sogar schon mal. Im Podcast hast du irgendwie drüber gesagt?
Vielleicht beim Thema Fake News?
Ja, vielleicht.
Der hat aber nur 3 bekommen.
Mhm.
Genau. Und auch das, was ich auch interessant fand, also ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt, die Zeitungen müssen das dann abdrucken, dass sie eine Rüge bekommen haben.
Ah. Das heißt, die Bild hat schon ein festes Blatt, das immer für die Rüge da ist.
Ja,
aber ich finde es krass, weil du hast ja gesagt, nee, die haben nur 3 gekriegt. Ich glaube, 3 ist ziemlich viel.
Das kann sein.
Das checkt man nur nicht, weil die Bild zu viel hat.
Ja.
Weil es gibt ja richtig viele andere Zeitungen, die ja gar keine Rüge bekommen haben.
Das stimmt. Vor allem auch, weil das ja sowohl das Krasseste ist, was du kriegen kannst.
Aber hat der Presserat, wisst ihr, ob der Presserat, also hat er irgendwelche Instrumente? Was passiert, wenn die es nicht abdrucken? Dann werden sie verklagt, aus der deutschen Presse geworfen.
Vielleicht ist das auch so ein Journalismus, wie heißt es?
Ethos.
Ja, genau, danke.
Du glaubst, die Bild hält sich, also das geht ja darum, dass die Bild sich ja gerade nicht
so,
an den journalistischen Ethos hält.
Gut, da hatte ich jetzt einen kurzen Denkfehler, ich gebe das zu, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es schon irgendwie einen Aufsichtsrat oder sowas, der das kontrolliert.
Mhm. Ja, alles gut, es gibt ja auch ein Dings für Menschenrechte und so, aber ich frage mich halt, was es dann für Sanktionen gibt. Also ob es welche gibt.
Es gibt wohl einen Pressekodex. Mhm.
Den haben die wahrscheinlich irgendwann mal unterschrieben. Da können sie jetzt nicht mehr raus, weil sonst ist der Aufschrei noch größer.
Keine Ahnung. Das hat hier jetzt nur noch mal das
Katalog. Oder dann ist auch die Frage, wer darf gerügt werden.
Genau. Deswegen ist das war ja das ja, auch, was ich
ja,
meinte.
Ja, ich verstehe.
Weil es gibt ja schon so einige Portale, die quasi nur Fake News verbreiten.
Ja, aber die sind wahrscheinlich da nicht, vielleicht werden die auch nicht als ernste. Ja. Also vielleicht muss dein Magazin oder deine Zeitung auch eine gewisse Auflage haben, genau, damit du überhaupt gerügt werden kannst, mir halt weil du sonst zu wenig Einfluss hast oder so, keine Ahnung.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Springer-Konzern als Ganzes Teil dieses Presserat oder Teil dieses Pressekodex ist und deswegen eben alle Produkte, die aus dem Haus Springer kommen, quasi auch sich dann offiziell an das Ding halten müssen.
Das kann auch sein, ja.
Dass es nicht pro Zeitung passiert, sondern
ein aber Verlagshaus. Aber es wurde ja die Zeitung Bild gerügt, nicht das Verlagshaus.
Ja, aber Springer ist relativ häufig dabei, oder? Fokus ist doch auch Springer, oder nicht?
Ich verwechsel das immer, was Springer ist und was nicht, ehrlich gesagt. Also es ist auf jeden Fall Bild und Sportbild dabei.
Fokus ist auf jeden Fall die Hauszeitung der FDP.
Stern, ist Stern nicht auch Springer?
Nee, Spiegel ist Springer.
Spiegel ist auf jeden Fall auch dabei. Aber nur einmal.
Und Welt, oder? Einmal. Die Welt ist auch
Die Welt ist auch zweimal dabei. Ja, und der Rest, keine Ahnung. Bild der Frau ist zum Beispiel nicht dabei.
Und das Apothekenmagazin, die Apothekenumschau?
Die auch nicht, aber dafür Lisa und Tina beide dabei.
Okay.
Ah ja, Stern ist, ja genau. Krune und Jahr war das Verlagshaus aus Hamburg. Krune und Jahr. Und das ist jetzt aber Teil von RTL.
Aber schon krass, dass
beim Stern.
Was war denn die zweithäufigste Anzahl an Rügen pro?
Eben drei. Und die
drei,
hat
das
bekommen,
war schon das zweithöchste. Mhm,
ja, Focus und Nordkurier. Die haben drei. Und dann kommen einige mit zwei. Das wäre Berliner
Zeitung,
Münchner Merkur, BZ, Gong, okay. Notz, Welt.
Was war Nordkurier und
Focus? Nee, drei.
Focus. Aber Focus erscheint ja nur wöchentlich.
Ah, du vergleichst jetzt mit der Anzahl der
Die Bild erscheint täglich.
Mhm. Lustig.
Also da muss
jetzt auf den Schutz zu nehmen.
Nee, ich will nur, dass man auch wirklich guckt, ob die Zahlen vielleicht, wo das herrührt.
Naja, Bild ist ja nicht die einzige Tageszeitung.
Nee, eben, genau.
Ja. Aber mit der Welt die einzige, die hier drauf ist. Achso, nee, Quatsch, das war jetzt Quatsch, weil Berliner Zeitung ist ja auch allein drauf.
Merkur, glaube ich, oder?
Ja.
Aber wenn sogar die Bild Sport drauf ist. Wie kannst du denn da gerügt werden?
Das haben auch welche gefragt in den Kommentaren.
Rassistisch wahrscheinlich, oder?
Diskriminierung.
Ja. Die Bild halt.
Der Artikel lautete, ja, rein aus Interesse, was für eine Rüge hat die Sportbild bekommen? Die Überschrift des Artikels war FC Bayern, Julian Nagelsmann muss Matthijs Tell einbürgern. Und der Grund für die Rüge war Ziffer 12, Diskriminierung.
Mhm. Ja, braucht man nicht kommentieren, glaube ich. Ist akzeptiert so.
Genau, und dann wurde hier noch diskutiert, warum das dann eine Rüge ist wegen Diskriminierung. Und dann wurde erklärt, dass der Autor die Auffassung äußerte, dass der bei Bayern so erfolgreiche Stürmer für Deutschland spielen sollte und schrieb dazu, das Gute vorweg, Tell ist gar kein reinrassiger Franzose. Seine Eltern stammen und so weiter.
Krass, das ist schon eine klasse Formulierung.
Und der Artikel war halt wohl auch so in dem Stil.
Nix darf man mehr sagen. Stand bestimmt auch ab und zu drunter, oder? Dann unter der Diskussion. Naja.
Nix darf man mehr sagen bei der CDU.
Ah nein, nee, ich hab vorher auf dem Heimweg von der Arbeit im Radio wieder die Diskussion gehört, dass die Bayern in der Schule das Gendern verbieten wollen.
Genau, ja, die CSU.
Die CSU, sorry, ja, genau, die CSU. Mhm. Ja, ja. Ja, und das Witzige ist, es gibt ja so ein Rechtschreiberat. Rat, genau. Und die waren eigentlich auch immer dagegen.
Mhm.
Und jetzt sind die aber voll am Diskutieren. Und jetzt geht es aber darum, dass dieses Sternchen, das man ja da benutzt häufig, oder eben den Unterstrich, das sind so die zwei häufigsten Formen, dass das ja orthografische Zeichen sind und keine. Ich weiß nicht mehr, wie die Bezeichnung war. Doch, ich glaube. Also, das kann nicht zwischen, also in dem Wort kommen das Sternchen, weil das grammatikalisch, das geht nicht, weil das nichts mit Grammatik zu tun hat eigentlich.
Okay.
Und deswegen sind die sich uneinig, ob man das machen darf oder nicht. Also es geht nicht darum,
als dass, technische Frage sozusagen.
Genau, es geht nicht um den Hintergrund, was das bedeutet, das Sternchen, sondern es geht tatsächlich einfach nur darum, ob das technisch sozusagen in Ordnung ist oder nicht. Also ob die deutsche Rechtschreibung Sonderzeichen, weil eigentlich sind die da gar nicht dafür zuständig, der Rechtschreiberat, Sonderzeichen im Fließtext erlaubt, innerhalb von einem Wort. Also das ist wohl die Diskussion, die da gerade besteht.
Wie heißt der richtig? Rat der deutschen Sprache oder irgendwie sowas? Ich guck mal kurz.
Okay, Google, das ist ja schon...
Weil das ist auch, glaube ich, auch ein privates Ding. Das ist ja nichts, was irgendwie von den Bildungsministerien oder so eingesetzt wurde. Oder sowas.
Ja, aber ich glaube, die beraten auf jeden Fall die Schulämter in den Ländern bezüglich der Rechtschreibreform und so. Also bezüglich Reformen. Weil die haben ja wohl damals auch das mit dem Scharf-S und Doppel-S und so. Das kommt alles von denen.
Aber das heißt, die diskutieren...
Ah, es gibt zwei. Es gibt den Rat für deutsche Rechtschreibung und es gibt den Rat für deutsche Rechtschreibung e.V. Und das sind wohl sehr unterschiedliche Sachen.
Hä?
Okay,
eins ist ein Verein und das
eins
andere?
Eins ist die Institution. Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein zwischenstaatliches Gremium, das von staatlichen Stellen damit betraut wurde, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln. Das heißt, das ist wahrscheinlich eher dieses Neutrale und dieser e.V., schau mal nach dem, weil das ist dann wahrscheinlich dieser komische, den ich meinte.
Der setzt sich wahrscheinlich dafür ein, dass die deutsche Sprache die deutsche Sprache bleibt. Sowas meinst du?
Ja, so in der Art.
Benni neigt euch dazu, neben das Mikro zu sprechen, es tut uns leid.
Mhm. Vor allem jetzt hat er sich einfach auf die andere Seite vom Mikro gedreht.
Das ist besser vielleicht.
Ja, ich kann nicht gleichzeitig ins Handy gucken sonst.
Ja, auf jeden Fall, also so habe ich das verstanden. Verbessert mich, wenn es falsch ist, bitte, weil ich finde es irgendwie spannend, dass es tatsächlich in dieser Diskussion nicht um den eigentlichen Kern der Thematik geht, und zwar um die Inklusion von allen Geschlechtern in der Sprache, sondern tatsächlich einfach um was Technisches. Und ich finde, das ist so deutsch. Also das ist schon wieder sowas, wo ich mir so denke, wenn das der Grund ist, warum man das, also...
Ich finde dann spannend die Schlussfolgerung, wenn die jetzt beschließen... Du darfst es quasi machen aus technischen Gründen. Das klingt irgendwie super lustig.
Ja, ich weiß nicht, ob man das technisch nennt, aber ja, wahrscheinlich schon. Weil, also die sind sich ja noch nicht einig, weil der Rechtschreiberat darf eigentlich nicht über Sonderzeichen. Also das gehört eigentlich nicht zu denen ihrer Aufgabe. Also das ist, ja, das ist halt, das ist irgendwie die...
Klingt alles so richtig absurd.
Ja, es klingt echt richtig absurd. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es im Deutschlandfunk Kultur oder im SWR gehört, ich weiß es nicht mehr. Aber ich fand es auch irgendwie spannend, weil ich dann auch gedacht habe, ja, witzig, ich dachte immer, es geht da tatsächlich einfach nur darum, ob man das will, also die Idee will, oder ob man nur sagt, nee, das wird unsere Sprache so blöd. Aber also bei dem Rat zumindest geht es nicht nur darum.
Ja gut, von denen habe ich auch mal was Detaillierteres gelesen, denen geht es auch tatsächlich darum, dass es grammatikalisch manchmal dann schwierig ist, weil es grammatikalisch nicht ganz korrekt ist.
Genau, das beraten die ja. Aber genau da macht es ja, da sehen die ja die Schwierigkeit, weil die nicht wissen, weil es ja ein Sonderzeichen ist. Das hat ja nichts mit Grammatik zu tun.
Ja doch, also denen geht es auch dann manchmal darum, dass du das Sternchen setzt, obwohl davor noch keine volle männliche Form steht.
Ah, okay.
Mir fällt gerade absolut kein Beispiel ein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Ja, ich
dass
weiß,
es ihnen
was du
quasi
meinst,
zu früh kommt. Also, weil es das Wort so nicht.
Ja, ja.
Also, ein Beispiel ist Anwaltin. Singular. Dann hast du zwar, du hast entweder vorne Anwalt, aber dann stimmt nicht Anwaltin. Oder du hast Anwältin.
Ja. Ja, das verstehe ich, dass das einstimmt.
Gut, da müsste man halt einfach Anwältin und Anwält ausschreiben.
Und Anwält. Die Bild wurde jetzt so oft gerügt, weil sie so viel gendert.
Wahrscheinlich.
Von der CSU.
Interessant.
Das war ein schöner Bogen, Benni.
Vielen Dank.
Oh, apropos CSU, da ist ein Video viral gegangen, wie Markus Söder seinen Adventskranz anzündet. Das ist ganz witzig.
Echt?
Falls euch das mal begegnet.
Ist ihm was passiert?
Nö, ich glaube nicht.
Ach so.
Aber er sagt halt.
Weil eigentlich zündet man doch die Kerzen an.
Gut, die 15 Minuten sind damit auch schon vorbei. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, das da heißt Benjamin.
Das kommt immer so rüber, als ob Josh keine Ahnung hat, worüber wir sprechen.
Eventuell ist das so.
Vielleicht denkt doch einfach, mein Redeanteil ist so klein, dass ich auf jeden Fall auch nochmal was sagen muss.
Das ist übrigens, kurz Fun Fact von nebenbei, wie nennt man das? Ja, egal.
Side Note.
Ich sehe immer, dass, also der Benny, der redet nicht oft, aber wenn er redet, sehr lang. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Nur ja. Mal so. Das ist, fällt mir immer beim Bearbeiten der Folgen immer auf.
Deswegen müssen wir immer genau abwägen, ob wir ihn zu Wort kommen lassen.
Vor allem am Ende. Vor allem am Ende, weil oft will er am Ende dann noch kurz was sagen und haut dann nochmal 10 Minuten raus.
Ja. Du fasst es dann halt gern zusammen. Ich hatte tatsächlich übrigens das Feedback, dass wir in der Folge, wo die Caro da war, die Caro mehr hätten reden lassen müssen. Also nicht, weil den Leuten großartig was gefehlt hat oder so, aber weil sie gemerkt haben, dass die Caro selber gar nicht so viel dazu gesagt hat, anscheinend. Aber wir laden sie einfach nochmal ein, vielleicht. Genau. Das Thema ist, wie verändert sich die Kirche oder wie muss sich die Kirche verändern? Vielleicht nehmen wir einfach die Überschrift. Wenn die Kirche mit der Zeit geht, dann kann sie mit der Zeit gehen.
Wenn sie nicht mit der Zeit geht, meinst du?
Der Satz von aufrechten, echten und ehrlichen, richtigen Christen ist, so, wenn die Kirche mit der Zeit geht, dann kann sie mit der Zeit gehen. Was so viel heißt wie, die Kirche ist unveränderlich und unveränderbar und kein Ausdruck aktueller gesellschaftlicher Verhältnisse.
Cool.
Mhm. Also vielleicht auch Hintergrund, warum wir auf das Thema gekommen sind, ist, dass wir jetzt recht viele Folgen haben, wo wir immer wieder auf das Thema so ein bisschen zu sprechen gekommen sind, was insgesamt zu Kirchenaustritte angeht oder was vielleicht ein bisschen doof ist. Und deswegen dachten wir, reden wir da mal drüber.
Los.
Wobei man jetzt vielleicht auch als kleinen Disclaimer hinzufügen muss, dass wenn wir jetzt hier von der Kirche reden, also die wir im Alltag leben, ist die Württembergische Landeskirche. Und die verliert global gesehen sozusagen natürlich schon Mitglieder, während die katholische Kirche global gesehen wächst. Gut, die Württembergische Landeskirche ist halt nicht global. Aber global gesehen verliert die Württembergische Landeskirche Mitglieder.
Also wenn du die Württembergische Landeskirche fragst, dann sehen die sich schon als globale Kirche.
Allumfassend zumindest, genau. Ja, und wie gesagt, die Anzahl der Katholiken wächst weltweit, die Anzahl der Christinnen allgemein. Selbst die katholische Kirche hat nicht so einen großen Anteil an der weltweit wachsenden Anzahl an Leuten, die sich selbst als Christinnen bezeichnen. Aber da die evangelische Kirche eben und vor allem eben Landeskirchen nur ein relativ regionales Phänomen sind, leiden die vielleicht sogar stärker. Also wenn man zum Beispiel den finanziellen Aspekt sieht, in der katholischen Kirche ist ja schon so, dass viele Gelder abgeleitet werden in Richtung Vatikan und von dort dann wieder neu verteilt werden. Was ja auch ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch ein bisschen nach einem Art solidarischen Prinzip funktioniert, ähnlich wie in der EU vielleicht. Alle zahlen einen in den Topf und dann hat der Topf was Gewisses und dann wird es halt wieder neu verteilt. Und den Vorteil hätte jetzt zum Beispiel die evangelische Landeskirche nicht unbedingt. Das heißt, wenn die in Deutschland Mitglieder verliert, dann ist es existenzieller, würde ich mal behaupten, als in der katholischen Kirche, als Konstrukt, als Institution.
Ja, aber also wenn finanziell gesehen, ich kenne jetzt die Zahlen nicht von der Württembergischen Landeskirche, also dass es denen schlechter geht als früher, ja. Aber also vor einem Ruin stehen die, glaube ich, noch nicht.
Naja, also bis 2030 werden 30% der Pfarrstellen gekürzt.
Ja, aber das hat ja hauptsächlich damit auch zu tun, dass Leute nicht nachkommen. Also es will halt auch niemand Pfarrer oder Pfarrerin werden.
Und bis 2040 ungefähr 40% der Bestandsgebäude.
Ja, und die gibst du auf, weil die Gemeinden kleiner werden.
Ja, und weil sie teuer sind im Unterhalt.
Ja, aber wenn du halt niemanden hast, der die Gebäude braucht, dann brauchst du auch die Gebäude nicht zahlen. Das ist ja logisch.
Ja.
Ja. Aber haben ist besser als brauchen.
Jo! So, also.
Dann. Aber ich wollte noch kurz beim Benny was hinzufügen. Was ich nämlich geguckt habe, ist, wie. Ja, also, das passt nämlich zu dem, dass du denn jetzt gesagt hast, dass weltweit die katholische Gemeinschaft wächst, weil ich geguckt habe, wie steht eigentlich Deutschland zu, was Religiosität angeht. Und es gibt so einen weltweiten Verbund von so Meinungsforschungsinstituten, die dann immer so ganz fancy Umfragen machen. Die haben unter anderem eine zur Religiosität gemacht, 2022, und 57.768 Menschen befragt. Nicht in allen Ländern, aber ich glaube, es waren so 61. Und da haben sie gefragt, also von denen, die da gewohnt haben, ja, bezeichnet ihr euch als religiös und so weiter? Und auf den Plätzen 1 bis 5, so vom Prozentzahl derer, die gesagt haben, ja, wir sind religiös, sind so zwischen 94% und 97%. Und auf den letzten Plätzen sind es 9%, 15% und 21%. Und Deutschland liegt so auf Platz 49 von den 61 Ländern mit 34%. Auf dem letzten Platz liegt China, aber da haben sie auch schon gesagt, da ist einfach die Umfrage auch nicht so ganz repräsentativ, eben mit 9%. Vorletzter ist Japan mit 15% und drittletzter ist Tschechien mit 21%. Und auf den Plätzen 1 bis 3 liegen Kenia, Senegal, Pakistan. Und das erste europäische Land ist auf Platz 5.
Spanien.
Nee, die sind, also so Spanien, Frankreich und so Australien.
Das europäische Land Australien.
Österreich, was da als Austria aufgeführt wurde. Die sind alle so recht eng beieinander. Nee, Platz 5, erstes europäisches Land ist der Kosovo.
Ah, interessant.
94%.
Mhm.
Und der Durchschnitt war bei 62%. Und Deutschland, wie gesagt, 34%.
Aber religiös, ja genau, also Pakistan wäre jetzt, also es ging allgemein um
Religion. Um Religion, ja. Mhm. Also nicht jetzt Christen explizit oder so, sondern jede Religion.
Mhm. Ich glaube, was man daraus jetzt auf jeden Fall ableiten kann, ist, dass die Kirche in Deutschland nicht mehr den gesellschaftlichen Stand hat, wie es früher war. Ja. Früher war ja quasi Kirche-Staat, so mehr oder weniger. Also es war zwar schon immer, was heißt, nee, waren noch nicht immer getrennt, aber ja, es ist schon so, dass inzwischen die Kirche in der Gesellschaft weniger Anerkennung und auch weniger Prestige hat wie früher.
Und es gibt auch eine Umfrage, warum die Leute aus der Kirche austreten. Das war jetzt aber in Deutschland, weil da eben ja sehr viele Leute austreten. Unter evangelischen und katholischen wurde da gefragt. Und irgendwie finde ich das dann spannend, wenn man das jetzt mal betrachtet mit den Zahlen der Religiosität. Also der Nummer 1 Grund der Deutschen, aus der Kirche auszutreten.
Kirchensteuer.
Ja. Nummer 2.
Veraltetes Frauenbild.
Nee, ich glaube, die Nummer, ja, auch Werte. Einfach die nicht entwickelten Werte oder nicht die nicht modernen Werte in der Kirche.
Das ist Nummer 3, ja. Ach. Kirchliche Moral und Gesellschaftsvorstellungen. Nummer 2 ist, dass man eine Religionszugehörigkeit nicht als notwendig erachtet.
Ah, ich kann quasi ohne Kirche glauben, ist dann das Argument.
Entweder das oder ich könnte mir auch vorstellen, also dann Nummer 4 ist zum Beispiel, das Angebot wird sowieso nicht genutzt von der Kirche. Und Nummer 5 ist, man glaubt an die Kirche als Institution nicht.
Naja, okay, das wäre dann das, was ich jetzt meine.
Ja.
Mhm. Ja, also natürlich hat es Überschneidungen mit der, also ich denke gerade noch ein bisschen an Religiosität rum, es hat natürlich Überschneidungen mit Kirchenzugehörigkeit und Religiosität, wobei ich sagen würde, manche Leute, die in der Kirche sind, würden sich nicht als religiös bezeichnen, so wie ich zum Beispiel. Und manche Leute, die nicht in der Kirche sind, würden sich aber dennoch, also unabhängig jetzt von Muslimen, auch Christinnen meine ich jetzt, die nicht in der Kirche sind, würden sich wahrscheinlich trotzdem als religiös bezeichnen, in so Freikirchen verbinden oder sonst irgendwas. Ja, aber es hat natürlich schon, es überschneidet sich wahrscheinlich. Die Schnittmenge ist wahrscheinlich relativ groß. Gefühlt, ohne Quelle, würde ich jetzt einfach mal sagen, 75%.
Ich bin bei deiner Aussage, die Leute würden sich als nicht religiös bezeichnen, obwohl sie in der Kirche sind, so wie du. Ich weiß nicht, ob alle da so differenziert über diese Begrifflichkeiten nachdenken wie du. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Also ich kenne auch Nichtgläubige, die noch in der Kirche sind und die halt sagen, sie wollen halt weiter, sie zahlen weiterhin Kirchensteuer, unter anderem wegen den karitativen Einrichtungen, also oder auch Kindergärten und so weiter, die eben von der Kirche betrieben werden. Und der Pflegegedöns und sowas. Also gibt es auch, das sind wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit oder vielleicht sind sie nicht mal eine relevante Gruppe.
Das heißt, die sind halt verbunden mit der Kirche, weil es eine gute Institution für manche Sachen ist. So sehen die das zumindest, aber selber haben sie jetzt mit Glauben nicht so viel am Hut.
Ja.
Aber dann sind sie ja nicht gläubig.
Genau.
Und was meinst du dann mit Religiosität? Vielleicht musst du das kurz erklären.
Ach so, okay. Achso, okay.
Ja, weil du dann von dir selber sagst, du bist in der Kirche, aber nicht religiös.
Ja.
Was heißt das?
Also.
Versuch dich kurz zu fassen.
Genau. Also Religion ist für mich, oder Religiosität bedeutet für mich die Traditionen, die über die Zeit aus dem Glauben entstanden sind, die wir Menschen halt auch brauchen, weil wir immer wieder so Rituale auch brauchen, die selbst wegzusehen und die deswegen immer wieder zu begehen. Also Sachen wie sonntags in die Kirche gehen oder wichtige Feste feiern, weil es wichtige Feste sind und sowas. Das würde ich als religiös bezeichnen und die Werte eben, die diese Religiosität mit sich bringt, als wichtig zu erachten, ohne auf die Fundierung durch den tatsächlichen Glauben oder die tatsächliche Grundlage zu hinterfragen. Zum Beispiel bei eben Frauen-Familienbild oder ja, solche Dinge. Sachen, die eben gerne als christliche Werte hingestellt werden, sind, glaube ich, eher auch dann religiöse, eben konservative Werte, die eben mit eigentlich christlichen Werten verwechselt werden. Okay. Deswegen würde ich mich als gläubig und nicht als religiös bezeichnen.
Ja.
Und ich würde auch sagen, dass Jesus kein sonderlich religiöser Mensch war. Weil er zum Beispiel sich mit den Pharisäern angelegt hat, als er den Sabbat gebrochen hat. Weil seine Jünger da geerntet haben, weil sie Hunger hatten.
Ja.
Und er dann gesagt hat, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen.
Gut. Ich glaube, das war wichtige Ergänzung, dass die HörerInnen auch verstehen, was wir mit ich denke, wir sind uns da alle drei einig, was religiös und was gläubig in unserem Wortlaut bedeutet.
Vielen Dank.
Nein, wirklich, meinst du voll ernst?
Ja.
Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt vielleicht so ein bisschen zu zum eigentlichen Thema. Wir haben jetzt viel Rahmenbedingungen quasi bequatscht. Was kann sich oder sollte sich oder muss sich vielleicht auch ändern? Wir waren uns ja schon einig, dass die Kirche, so wie sie jetzt besteht, wahrscheinlich nicht mehr zukunftsfähig ist. Und ich glaube, der Benny wollte noch was sagen. Guckte nämlich gerade so.
Ja, ich habe nur überlegt, ob ich das jetzt schon bringe. Also es gab eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, in der eben festgehalten wurde, wie sich die Leute, die in die Kirche zugehörig fühlen, denn so fühlen. Und da gab es eine krasse Zahl, also zumindest ich finde die irgendwie krass. Und zwar ist es so, dass sich über 90% der Katholiken und über 80% der, also 96% der Katholiken und 80% der Protestanten erwarten grundlegende Veränderungen, wenn die Kirche eine Zukunft haben will. Also die Reformerwartungen innerhalb der Mitglieder, ist Mitglieder eigentlich neutral? Schon, gell? Aber es klingt irgendwie männlich
im Deutschen. Habe ich mich auch oft gefragt, aber Mitgliederin, wenn, dann wäre es vielleicht so ein älteres Wort wie Gästin, was in Vergessenheit geraten ist?
Okay, also 96% der Katholikinnen und 80% der Protestantinnen erwarten eine Reform in der Kirche und oder haben selber das Gefühl, dass die Kirche sich verändern muss, wenn sie eine Zukunft haben will. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass die Kirche eine Zukunft haben will. Genau. Und das ist schon eine krasse Zahl. Jetzt würde ich aber sagen, diese Untersuchung ist proaktiv. Das heißt, es ist nicht so, dass die irgendwie auf die Leute zugegangen sind oder Briefe verschickt wurden, sondern man musste quasi selber absichtlich an dieser Umfrage teilnehmen. Und da würde ich sagen, dass Leute, die einen Veränderungswillen haben, eher an diesen Umfragen teilnehmen. Das heißt, die Zahl ist wahrscheinlich nicht so hoch, wie sie jetzt in dieser Umfrage abgebildet wird. Also kann ich mir aus meiner anekdotischen Evidenz könnte ich mir diese Zahl nicht erklären. Dass 80% der Leute sagen, die Kirche muss sich grundlegend verändern, wenn sie eine Zukunft haben will. Aber es ist auf jeden Fall in beiden Kirchen, und wir haben ja auch Maria 2.0, zum Beispiel in der katholischen Kirche, die für mehr Frauen.
Oder Out in Church.
Genau. Oder Out in Church. Kannst du was dazu sagen? Maria 2.0 setzt sich für mehr Frauen in katholischen Kirchen und auch als in dem Priesteramt und so weiter ein.
Ja, und Out in Church ist eine Initiative innerhalb der katholischen Kirche, wo man queeren Menschen mehr Aufmerksamkeit oder mehr Öffentlichkeit zeigen will in der Kirche, in der katholischen. Ja, ich sehe das mit der Zahl ähnlich wie du, Benni. Ich glaube auch nicht, dass das ganz repräsentativ ist. Allerdings stellt sich mir halt auch die Frage, was ist für die Leute grundlegend? Weil bei manchen fängt ja grundlegend schon da an, dass sie sagen, okay, wir müssen drüber nachdenken, ob man,
der Gottesdienst erst um 10:30 und schon
ja,
um 10 macht.
Genau, das ist für die schon was Grundlegendes. Ja, ist echt so. Oder dass man Orgelmusik abschafft oder sowas. Und für andere ist was Grundlegendes eben, dass man die Kirche tatsächlich dahingehend öffnet, dass man sagt, hier dürfen sich auch homosexuelle Paare trauen lassen und nicht nur segnen lassen oder wie auch immer.
Die Segnung homosexueller Partnerschaften, also das ist wirklich jetzt nur Segnung anscheinend, aber die Segnung homosexueller Partnerschaften erwarten 86% aller Befragten.
Ich habe nämlich auch ein paar, einmal hat die Zeit so eine kleine Umfrage gemacht, einfach mal so die Leser gefragt, wie müsste sich aus eurer Sicht die Kirche wandeln, dass sie attraktiv wird wieder, und auch richtige Umfragen, und da war echt immer der gleiche Tenor, dass die Kirche einfach nicht mehr zeitgemäß auf offene Fragen antwortet. Ganz viele haben zum Beispiel bei der Zeitumfrage auch geschrieben, sie muss zeitgemäße Antworten finden, eine Kirche, die ehrlich ist und tolerant sein. Und auch bei den also ich habe so das Gefühl oder die große Frage ist, wie löst man die Diskrepanz der Leute, die in der Kirche aktiv sind, zwischen die zeitgemäßen Antworten finden, ohne Angst zu haben, Leute zu verlieren. Allerdings bei den Austrittsgründen haben ungefähr 3% angegeben, dass sie austreten wollen, weil sich die Kirche für Homosexualität öffnet. Demgegenüber haben sich ja aber 47% haben angegeben, dass die momentanen Moral- und Gesellschaftsvorstellungen nicht passen.
Genau, die Frage ist, wen verliert man und wen gewinnt man und wie ist da das Verhältnis? Also das kann man ja schon auch mal, also wenn man jetzt rein zahlentechnisch unterwegs ist, hätte eine Seite definitiv gewonnen. Die Frage ist nur, ich finde immer schwierig, klar, es gibt halt Leute, die sind in der Kirche und die fühlen sich da wohl und die wollen, dass ihre Organisation so bleibt, wie sie ist oder sich halt in dem Maße auch nur verändert, dass sie mitgehen können. Und ich finde auch okay, wenn man sagt, es gibt Dinge, die sind einem wichtig in seiner Gemeinde oder auch Werte, die die Kirche vertritt. Aber ich finde gleichzeitig ist es ein Phänomen in den Kirchen, dass man immer sagt, wir haben neue, moderne Werte, wir machen die aber öffentlich nicht bekannt, weil das würde für zu viel Diskussion sorgen, aber wir können uns ja so verhalten, dass. Und das ist zum Beispiel ein Argument, was ich jetzt schon öfter gehört habe, gerade zum Beispiel bezüglich Homosexualität, dass man eben nicht auf die Homepage schreiben muss, bei uns sind homosexuelle Menschen willkommen oder sich vielleicht sogar als Regenbogengemeinde outet, ist das falsche Wort, aber ja, dass man eben bei der Initiative dabei ist, aus dem Grund, dass es dann eben nicht zu Streitigkeiten innerhalb der Kirchengemeinde kommt. Und man soll sich aber gleichzeitig, oder man kann sich ja dann gleichzeitig, das ist die Argumentation, in der Arbeit, die man in der Kirchengemeinde tut, positiv zu diesen Themen
positionieren
und auch verhalten. Jetzt ist aber mein Verständnis da ein bisschen was anderes, weil man kann das natürlich machen, aber eine Frage ist, wie sollen die Leute das dann mitkriegen? Weil die öffentliche Wahrnehmung ist halt eben eine andere. Das heißt, ich gehe tendenziell eher weniger zu dieser Organisation, wenn ich nicht von außen sehe, dass das dort okay ist, wenn ich da so bin, weil das Bild halt eben eher ein anderes ist von der Kirche. Und die zweite, gegen wem über müssen wir uns so verhalten, wenn die Leute gar nicht da sind? Also es bringt ja nichts zu sagen, ja, hier können homosexuelle, queere Menschen einfach kommen und sein, und wir verhalten uns so, aber wir können ja auch dieses Verhalten gar nicht einüben oder auch gar nicht ausleben, wenn die Menschen nicht da sind und die Menschen kommen ja nicht, weil sie es ja nicht wissen. Und das dritte Argument, um meinen Punkt noch kurz abzuschließen, wie egoistisch ist es denn zu sagen, wir machen das nicht, weil es dann zu Diskussionen und einer Spaltung der Gemeinde führt?
Ja.
Das ist ja nicht fair. Also warum sollten die es nicht wollen, das Recht haben, dass ihre Institution so bleibt und die gerne in die Institution kommen wollen, können das aber nicht, weil die Kirche eben nicht so ist, wie sie das wollen. Und wer entscheidet dann oder wer gibt der einen Partei, die jetzt halt eben schon besteht, mehr Gewicht und sagt, das ist wichtiger, dass die zufrieden sind, als die nicht da sind. Das ist ja nicht fair.
Ja, wobei der ist kein, in dem Sinne kein egoistischer Grund ist, sondern es ist eben dieser Gedanke, der ja auch zum Beispiel auch bei der Sozialdemokratie immer wieder vorgeworfen wird, ist diese Idee von der Friedenswahrung. Das heißt, nach Möglichkeit, warte, ich weiß, dass es kein gutes Argument ist, es ist auch nicht meins, aber ich wollte damit nur sagen, es ist zum Beispiel von der Institution selbst oder von Leuten, die da irgendwie Verantwortung tragen, nicht irgendwie, weil die keinen Bock auf Stress haben, sondern weil sie eben sagen, wir sind nicht dazu da, weiter zu spalten und deswegen gehen wir das Thema eben nicht offensiv an, weil es nur zu Verwerfungen in der Gemeinde führt. Und du stellst natürlich richtigerweise die Frage, wer sagt denn, dass die Leute, die bisher eben die Hegemonie haben, also heteronormative Ideen, dass die das Recht haben, es sich bequem zu machen, ohne diese Fragen anzugehen, weil die leiden natürlich nicht drunter. Das ist ein ähnliches Phänomen wie beim Rassismus. Allein wenn du dir schon aussuchen kannst, ob du dich damit beschäftigst oder nicht, hast du schon ein Privileg. Und das ist natürlich das, was mir besonders sauer ausstößt, weil gerade, ich finde gerade eine Institution, eine christliche Institution oder gerade Christinnen müssen sich immer mit Machtverhältnissen auseinandersetzen. Und deswegen ist es natürlich da besonders ironisch traurig. Und nervig und traurig, ja, vielen Dank, dass das eben da nicht getan wird, weil man sich eben schön hinsetzen kann und sagen, wir machen mal nicht zu viel, weil nachher, keine Ahnung, stören wir den Frieden der Gemeinde, was natürlich insofern traurig ist, wie schon gesagt, weil es eben Leute ausschließt.
Ja. Ja, aber das ist doch, du kannst doch nicht sagen, wir wollen neue Wege gehen, ohne dass du was Bestehendes kritisierst und vielleicht auch dazu, das auch dazu führt, dass es zu einer gewissen Diskussion auch und vielleicht auch einem gewissen Bruch kommt.
Vor allem würde also ich dazu
plädieren. Du kannst ja nicht anfangen, zu was zu verändern, ohne was zu verändern. Und ja, es ist
doch,
ja so.
Geht auch beim Klima auch.
Ja. Und was mich halt da so immens stört, ist immer das, dass die Menschen, um die es eigentlich geht, gar nicht involviert sind in diese ganzen Prozesse.
Ja, weil die nicht in den machtmächtigen Positionen
richtig
sitzen, weil es marginalisierte Gruppen
sind. Und wie kann man dann immer dieses sagen, wir sind offen, bei uns darf jeder und jeder kann und jede und alles ist schön und gut, aber mal, sorry für den Ausdruck, die Eier haben und hinstehen und sagen, hier, wir machen das jetzt mal und wir gehen mal an die Öffentlichkeit. Und genau da finde ich zum Beispiel Out in Church, die haben das gemacht und am Anfang haben alle gesagt, oh, das bricht der katholischen Kirche das Genick. Natürlich hat es das nicht gemacht. Ich glaube, manchmal muss man einfach und ich glaube, da ist auch wichtig, dass gerade bei den Protestanten oder auch in der evangelischen Landeskirche mal jemand anfängt und sagt, okay, wir müssen einfach mal dieses Altbewährte aufbrechen und wir müssen auch mal diesen Konflikt wagen, weil wenn wir keinen Konflikt wagen, können wir auch nichts dazulernen. Also wenn ich mal persönlich überlege, wie sich bei mir Situationen oder Beziehungen oder sonst irgendwas entwickeln, da ist immer wieder irgendwann ein Konflikt, ein Bruch, irgendwas, was aus der Reihe tanzt und anhand derer orientiert man sich neu. Sonst bleibst du doch immer gleich.
Krise als Chance sehen. Ja, tut mir leid. Ja, aber ja, genau, würde ich auch so sehen. Ich will noch was sagen, aber du hast lange nichts mehr gesagt. Sag
euch was. Nee, ich höre euch gespannt zu. Ihr diskutiert heute richtig schön. Ich wollte nur sagen, ich glaube, es ist halt eine große Veränderungsangst. Ich denke, die Leute sind in der Kirche und die, die nicht austreten, sehen halt vielleicht auch nicht so die Gründe, warum andere austreten.
Ja, beziehungsweise man sieht, also.
Und es sind halt auch immer die lauten Leute, die du hörst. Also, wenn jemand austritt, gibt der jemanden aus der Gemeinde ja nicht ein umfangreiches Bild, warum er austritt, sondern meistens, außer es ist jemand, der sehr aktiv ist und ihn hat was richtig gestört.
Oder wenn es ein Schwarzer ist, der irgendwas mit queer sagt, dann kann man plötzlich einen Brief an die Pfarrerin schreiben, dass man jetzt austritt.
Das ist traurig. Aber also es sind halt immer die
das
Lauten.
Das ist nicht traurig, das ist furchtbar.
Ja, das stimmt. Traurig ist da noch untertrieben. Aber es sind halt die Lauten, die gehört werden. Und ich glaube, viele treten aus. Und das ist der Großteil, die sich halt nicht äußern. Ja. Wo dann in der Gemeinde auch überhaupt kein Bewusstsein Feedback dafür ist, ja, warum die Leute
genau
gehen.
Genau, und wenn man das dann erklärt, dann ist oft ein Argument, ja, aber die können ja bei uns das trotzdem so sehen, wir verbieten das ja nicht. Und das ist genau das, was ich mit vorher meinte, ja, aber dann mach's öffentlich, dann steht dazu. Bezieh Stellung.
Oder für wenigstens mal eine Diskussion.
Oder für wenigstens eine Diskussion. Wie sollen denn diese Leute sich verstanden fühlen, wenn die das nirgends irgendwie lesen können oder sehen können? Ja. Und wie soll ich das sagen, Ignoranz mehr oder weniger gegenüber diesen Menschen finde ich halt furchtbar. Also es wird dann auch immer so belächelt, ja, man muss doch jetzt deswegen nicht austreten. So, ja, doch, für die ist es wohl ein Ding, also nehmt das ernst. Und solange die Kirche da immer noch dieses, ja, aber rein theoretisch müssten die ja nicht austreten, weil bei uns kann man ja, wenn man und so, ja, Bullshit, macht keinen Sinn.
Ich würde vor allem sagen, also ich würde es jetzt gar nicht, wir reden jetzt relativ viel wieder über Queer und Homosexualität und so, aber ich würde allgemein sagen, dass tatsächlich in einer funktionierenden Gemeinde oder wenn du dich, ich hole noch ein bisschen aus. Das Pfingstfest wird ja eigentlich theoretisch als Geburtsstunde der Kirche sozusagen gefeiert, weil da der Heilige Geist kommt und die ersten Gemeinden quasi den Heiligen Geist erfahren und sich dann dadurch eine Gemeinschaft aufbaut. Und ich würde ja auch sagen als gläubiger Christ, dass eben die Gemeinschaft gestiftet wird, und das steht natürlich auch in der Bibel, das glaube ich nicht einfach so, dass die Gemeinschaft eben durch Gott und den Heiligen Geist gestiftet wird. Und mein Dafürhalten wäre ja, dass gerade eben in so einer Konstellation, also wo sollte es möglich sein, Themen, die woanders in der Gesellschaft Leute spalten, zu diskutieren, ohne eine Spaltung herbeizuführen, als in der christlichen Gemeinschaft. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen ironisch, das als Protestant zu sagen, aber ich würde da trotzdem dafür plädieren. Erstens sollten wir keine Angst haben als Christinnen, vor gar nichts im Prinzip, auch biblisch abgeleitet. Und zweitens sollten wir eben fähig sein, anders zu diskutieren und nicht so weltlich. Und ich finde, gerade dann müsste man kritische Themen viel besser besprechen können und tatsächlich unter 6 oder 4 Augen ist es auch meine Erfahrung. Wenn du da einfach auf den Rang gehst, klar musst du manchmal, also je nachdem, um was es geht, klar, manchmal musst du einfach auch rote Linien ziehen und sagen, okay, du willst gar nicht oder was weiß ich, hör auf, das N-Wort zu benutzen, du Arschloch oder so, dann ist die Frage, ob sich die Diskussion noch lohnt. Aber trotzdem ist meine Erfahrung, wenn du die Leute mal ernsthaft hinsetzt und vielleicht aus so einem Kontext auch rausnimmst, wo sie sonst irgendwie bla und so, dann funktioniert das relativ gut. Und das finde ich so traurig, dass da bei der Kirche kein Mut dazu da ist, dieses Potenzial, das ich da auch sehe und an das ich auch glaube, zu nutzen.
Ja, noch ganz kurz. Also mir ging es jetzt gar nicht nur um das Thema Homosexualität oder Queerness. Aber also mir ging es da allgemein um die Werte, die die Kirche nach außen hin vertritt, ne? Also das fängt ja bei Kleinigkeiten an, ist auch egal. Und dann noch als Ergänzung zu dem, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast mit dem Dialog unter 4 oder 6 Augen, ja, aber das ist ja fast noch trauriger, wenn das anscheinend funktioniert, aber nicht nach außen hin funktioniert. Das ist ja eigentlich noch viel bitterer, wenn eigentlich die Institution an sich nicht das äußert, aber die Personen, die da drin leben, das schon können. Dann frage ich mich, was hindert dann noch die Institution daran, die Leute zu Wort kommen zu lassen oder das nach außen hin zu tragen? Wir sind, glaube ich, immer, und das ist das, was ich schon seit vielen Jahren irgendwie auch mit meinen eigenen Erfahrungen so immer wieder erlebt habe. Wir sind, glaube ich, immer in dieser christlichen Bubble, in so einem Konstrukt von Menschen, die sich selber reflektieren, aber ihre Institution nicht. Und die Institution einfach als gegeben nehmen und sagen, ja, da können wir eh nichts ändern. Und mit diesem Trott halt irgendwie durchs Leben laufen. Und was da passiert ist halt, dass sich irgendwelche Gepflogenheiten, Traditionen einschleichen und die irgendwann auch einfach übergehen in die persönliche Haltung, weil man dann einfach sagt, ja, das ist so. Mhm. So, und ich glaube, da müssen wir uns viel öfter als Institution reflektieren, was halt super schwierig ist, weil wir das natürlich ein Individuum alleine nicht anstoßen kann.
Ja, ist auch ultra nervig, Institutionen zu ändern.
Ja, natürlich ist nervig, aber bei der Kirche, wenn die bestehen bleiben will, dann muss sie sich als Institution ändern. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Das gibt auf ganz vielen, wir diskutieren gerade eher die Ebene der Öffnung der Gesellschaft gegenüber Themen, aber da gibt es ja noch ganz andere Themen wie Verwaltung, Struktur, Prozesse, das alles
Ehrenamt, Hauptamt,
das alles mal irgendwie überprüft werden muss und auf seine Modernität oder auf seine Funktion auch mal hin überprüft werden muss, weil ein Pfarrer oder eine Pfarrerin, wenn ich mir gucke, was da der Aufgabenkatalog ist und was die eigentlich mal gelernt haben in ihrem Pfarrstudium, das hat ja nichts damit zu tun, was die nachher schlussendlich alles machen müssen. Die sind ja vom Gebäudemanager bis zur Steuerprofi sind die alles.
Kindergartenleitung. So,
ja, genau. Das ist schon krass und das ist halt auch super anspruchsvoll, aber das wäre jetzt, ja, wir sind eigentlich schon am Ende und eigentlich hat die Nanni viel zu wenig geredet heute.
Nein, ich fand eure Diskussion heute wirklich gut.
Ich habe mir nur gerade überlegt, weil du sagst, das schleicht sich ein bei Christinnen, die lange in der Kirche sind. Also es gibt ja dieses Glaubensbekenntnis, das also von Christen, ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, bla 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 bla. Und da kommt auch irgendwann dann und an die heilige christliche Kirche. Und das bete ich, aber den Teil bete ich nie mit, zum Beispiel, weil für mich eben die Kirche, also es kommt auch vorher noch Gemeinschaft der Heiligen und so weiter, und für mich ist das quasi dann das, was mich mit Christinnen verbindet. Und ich empfinde eben diese heilige christliche Kirche, und ich glaube, manche empfinden es dann auch so, eben als diese Zusage an die Institution, also an die menschlich erschaffene, geformte Institution Kirche. Und vielleicht hat die eben, weil eben viele Leute das direkt verbinden mit von Gott quasi geheiligt und deswegen sich vielleicht schwer tun, also in so einem, auch in so einem Bild sich schwer tun mit Kritik an der Kirche selbst dann. In der katholischen Kirche ist es wahrscheinlich nochmal krasser.
Ja, in der ja, wahrscheinlich. Aber das ist doch irgendwie, ja, ich kann da halt nicht
mit. Ich habe nur noch eine Erklärung
gesucht. Ich weiß, was, ja, aber da bin ich halt, bin ich raus. Eine Institution bleibt eine Institution. Und die Kirche ist nicht, also die württembergische Landeskirche, wie sie besteht, ist von Menschen geschaffen worden. Und die Struktur und die Ausrichtung sind auch zum Großteil die Menschen, die das machen. Natürlich sind die wiederum ChristInnen, aber ja.
Also ich glaube, wir sind noch nicht am Ende des Themas.
Nee. Das sind wir nie, aber ich wusste schon, dass wir das nicht sein werden. Deswegen dachte ich mir, schreibe ich mal die Folgen raus, die vielleicht noch Dinge beantworten, wie sich die Kirche vielleicht noch ein bisschen ändern muss oder wo sie Antworten drauf finden kann, wo wir nämlich schon Podcast-Folgen dazu gemacht haben. Deswegen Shoutout an uns selber. Wir haben zum Beispiel mal drüber geredet, erst in der letzten Folge über das Männlichkeitsbild, über Feminismus im Glauben recht am Anfang, Konservatismus, über Fake News, die passen da vielleicht auch irgendwo rein, über Queer und Kirche, über Kirche und Demokratie. Und Mental Health, dachte ich, passt auch ganz gut.
Mhm. Ja.
So. Da könnt ihr alle nochmal anhören und euch inspirieren lassen.
Genau. Und das könnt ihr auch aus einem anderen Grund nochmal machen, falls ihr die Nanni vermissen werdet in Zukunft.
Mhm. Weil ich trete aus.
Nein, sie tritt nicht aus. Sie ist befristet beurlaubt. Und zwar aus Mutter-Elternschutzgründen.
Genau, ja. Werdet ihr mein zartes Stümpchen.
Die Ungleichbehandlung von Frauen macht auch bei uns nicht halt.
Ja. Ich habe versucht, meinen Mann zu überreden, dass er das Baby kriegt, er wollte irgendwie nicht. Ja.
Frechheit.
Ja, finde ich auch.
Der ist bestimmt in der Kirche.
Nee, eben ja nicht, der war ja auch schon da.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Genau, aber ihr werdet mich irgendwann wieder hören.
Genau, und deswegen gibt es jetzt auch keine Verabschiedung, weil die Nanni kommt wieder. Sie ist nur für ein paar Folgen nicht dabei und widmet sich ihrer kleinen Familie, und das ist auch gut so und darf auch so sein. Mit uns könnt ihr aber weiterhin rechnen, und was da noch so kommt, werdet ihr sehen. Und hören, meine ich. Natürlich werdet ihr es nicht sehen, ihr werdet es nur hören. Außer ihr seht uns mal, dann sagt Hallo.
Und ja, Live-Podcasts sind dort.
Da muss ich nur Technik machen, halt keinen Bock drauf. Und ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt oder selber mal vorbeikommen wollt bei uns in einer Podcast-Folge, dann schreibt uns gern an sodom-und-gomorra@web.de oder auf Instagram per Direktmessage oder ihr ruft uns an, wenn ihr unsere Nummern habt. Das ist ganz egal. Meldet euch einfach. Und wie gesagt, Feedback immer sehr, sehr gerne an uns. Und ja, dann darf die Nanni ein letztes Mal
vorerst.
Für die nächste Zeit, genau.
Ja, dann schön, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Ihr dürft euch jetzt überlegen, wer das übernimmt. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Abschalten.